Okay, 1. Mose 5.
Wir sind heute um 3 Uhr raus, um 3 Uhr hellwach.
Ja. Können wir dann?
Ja.
Danke. Okay, 1. Mose 5. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. Und das nächste Buch, das Befinden, finden wir in Matthäus 1, Vers 1. Dies ist das Buch, bla und bla, von David zu Jesus. Und es gibt so diese Linie diese Linien von Adam und Eva. Ne? Einmal die Linie Seth, so ein der gottesfürchtige Weg und der gottlose Weg über Kain. Ne? Und du kannst halt sehen, wie wunderbar Gott sich einfach immer einmischt und immer drinne ist und einfach einen Weg schafft. Und ich glaube nicht, dass die Menschen, mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass diese Menschen einfach besonders waren, sondern ich glaube, das waren einfach Glückspilze. So, irgendwie war der Geist von Anfang an dabei. So wie von Elisabeth, das Baby, ne? Johannes der Täufer und Jesus, wo die sich treffen und im Heiligen Geist tanzt er da drinnen im Bauch so und freut sich, ne? Und preist Gott. Und ich denke für mich, habe ich nichts, wo ich mich rühmen kann, dass ich mich entschieden habe für Christus. Ich kann überhaupt nicht drum herum irgendwie. Es gab keine andere Möglichkeit. Irgendwie. Ne? Und ja, natürlich haben wir unsere Entscheidung, die wir treffen, die wir auch verantworten und wo wir uns später verantworten müssen, auch über das, was wir sagen und tun und bla und blub, aber irgendwie in Gottes Weitsicht hat er anscheinend erkannt, welche Menschen wenigstens versuchen, so ihm zu glauben, ne? Ihm zu folgen. Und so siehst du hier diese wundervolle Linie von Adam bis zu Jesus Christus. Denn der wirklich die Kraft und die Gerechtigkeit hat, so der Schlange einen Fuß zu treten. So, ne, und das, was der Mensch verloren hat, die Urkunde über diese Welt zu herrschen, so halt in Empfang zu nehmen, die Siegel zu brechen und die Schuld zu bezahlen. Ne. Und es gibt so 4 Bücher, einmal von Adam zu Noah, dann von Noah zu Abraham, von Abraham zu David und dann von David zu Jesus. Und es ist keine vollständige Geschichte hier. Also sind nicht alle Kinder drin. Ich glaube, da würde die Bibel nicht reichen. Aber die wichtigsten. Ne? Im 1. Korinther 15 kannst du lesen, dass der erste Adam, hier, ersetzt wurde mit dem zweiten Adam. Christus. Ne? Der letzte Mensch. Eine ganz neue Schöpfung. Ein Geist. Mensch. Ne? Das, was der erste Adam nicht hatte. Du kannst sehen, wie Gott eigentlich bei der Schöpfung in seinem Weitblick, in seiner Perspektive halt gar nicht fertig ist mit dieser Schöpfung, ne, wo er sagt, es ist sehr gut, sondern wo er hinarbeitet auf die Schöpfung, die jetzt so aus seiner Hand nicht einfach entstehen kann. Ne? Die fertige Schöpfung. Und das sind wir im Geist schon, aber physisch noch nicht. Aber auch wir kriegen irgendwann einen neuen Körper. Und die Beziehung zu Gott wird eine ganz andere sein. Was wir jetzt schon erahnen können. Also lass uns mal anfangen. Ich plapper hier rum. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, macht er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und er gab ihnen den Namen Mensch. Also Adam. An dem Tag, als er sie schuf. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Also Adam und Eva hatten schon andere Söhne und Töchter, ne? Aber das ist halt hier dieses neue Leben, das am Erwachen ist. Ne? Dieses Versprechen, dieser neue Bund, den Gott machen möchte mit dem Menschen. Ne? Und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre. und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. Ja. Seth bedeutet anstelle von jemand anderen. Und du kannst es sehen, ich habe das jetzt nicht nachgeforscht, weil ich keine Zeit und auch keine Lust hatte. Ne? Aber die Namen, jeder Name hat eine Bedeutung. Ist so wie Stefan, ich. Mein Name, ne, bedeutet Siegeskranz oder Krone. Und so hat auch dein Name eine bestimmte Bedeutung. Ne? Und es ist einfach wunderbar zu sehen, in der Bibel, die Namen, die aufgeschrieben sind, haben einen Grund, davon bin ich fest überzeugt. Weil die Bedeutung von dem Namen passt immer zu der Lebensgeschichte von demjenigen oder derjenigen. So, ne? Und so kannst du sehen, der erste Name, den, und ich denke, Gott ist der, der uns die Namen auch aufs Herz gibt. Ja? So, der erste Name, den Gott halt wählt für die neue Linie, ist halt anstelle von jemand anderen. Und natürlich ist anstelle von, wahrscheinlich von Eva oder Adam, wer auch immer den Namen sich ausgesucht hat, so ein an Abel gedacht. Ne? Er tritt jetzt anstelle von Abel ein, um den Segen zu erfüllen, den Gott versprochen hat. So, aber im Weitblick wissen wir, dass unser Christus den gleichen Namen trägt. Er ist der, der anstelle von jemand anderen gestorben ist, um die Sünde zu tragen. Und so geht die Linie los. Vers 6. Und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enosch. Bedeutet sterblich oder elend. Noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter und die ganze Lebenszeit von Seth betrug 912 Jahre und er starb. Die Menschen, noch als Info, weiß vielleicht nicht jeder hier in dem Raum, wurden halt fast 1000 Jahre alt. Wissenschaftlich ist es auch bewiesen, dadurch, dass dieses Wasser oberhalb war über der Erde, kamen viel weniger UV-Strahlen und andere Strahlen durch. Und das Klima war ganz anders, hat nie geregnet, das hat es nicht gebraucht. Und irgendwie ist dadurch halt eine längere Lebenszeit möglich anscheinend. Als das Wasser dann runterkam bei der Sintflut, wurden die Leute dann auch nur noch 120 maximal. Ja. Aber wenn ich hier sehe, Seth lebte 105 Jahre und dann zeugte er den Enosch. Und ich denke, der hat vorher auch schon Kinder gemacht. Ja. Aber das ist eben dieses Besondere, was wir für uns persönlich, jedenfalls nehme ich das für mich, halt auch nicht vergessen dürfen. Ne? Ich meine, all die Namen, die da schon waren, werden nicht erwähnt. Weil sie für diesen Heilsplan nicht wichtig sind. Ne? Und wenn ich auf mein Leben gucke, so viel Zeit und Sekunden und Taten, die ich und Gespräche, die ich habe, die wahrscheinlich zu nichts führen, zu nichts Wichtigen. Ne? Aber es sind diese einzelnen Momente, die Gott einfach festgesetzt hat und wo er gesagt hat, in der Situation triffst du die Person und ich gebe dir das aufs Herz, um das zu sagen oder zu tun. Ne? Und das ist wichtig für den Plan, den ich habe. Ne? Wo wir als Normalos, als Menschen halt oft unseren Alltag angucken und denken, ja, ich habe überhaupt keinen Sinn hier oder was ist mein Sinn eigentlich oder ich bin eigentlich total unwichtig fürs Reich Gottes oder ich müsste da eigentlich viel mehr machen, aber das war noch nie so. Ne? Auch mit den Aposteln, wenn du ihr Leben anguckst, ich meine, das sind ja nur einzelne Zeiten, die da aufgeschrieben sind, wo so Krasses passiert, aber dazwischen findest du nichts. Ja. Und da war Petrus mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter und seinen Kindern da und hat halt einfach nur Geschichten vorgelesen oder war angeln oder was auch immer. So, ne? Wo Gott ihn nicht krass benutzt hat. Auch Paulus, wir sehen seine Missionsreisen, aber der hatte halt auch Zeiten, wo du halt nichts erfährst. Ne? Und ich denke auch bei ihm war das nicht 24/7 die Woche, sein ganzes Leben, bis er dann gestorben ist im Gefängnis, sondern auch diese Menschen hatten einen ganz normalen Alltag. Aber dann kamen Momente halt rein. Und die waren besonders. Nicht unbedingt für diese Person, aber für andere. Und wenn du dich dann anguckst, oder ich mich angucke, das Einzige, was Gott braucht, ist ein Mensch, der glaubt und ihm vertraut und ihm folgen will. So, der nach seinem Willen fragt, Und er sagt, wenn du willst, benutze mich. So ein, und diese Menschen werden benutzt. Es ist für mich wichtig, mich nicht zu verlieren hier im Alltag, weil ich denke ja gerade, was mache ich da Großes oder wie kann mich Gott benutzen? Es sind festgesetzte Zeiten und die habe ich nicht im Griff. Er gibt Glauben nach Maß, steht im 1. Korinther. Das heißt, ich habe Glauben und dann habe ich keinen Glauben. Und das ist nicht meine Schuld, weil ich habe eh keinen Glauben, groß. Aber es ist einfach, ich bin ein Werkzeug in seiner Hand. Ein Gefäß, das er füllt. Ein Sprachrohr, dem er die Worte gibt. Und er hat einen wundervollen Plan und nutzt uns Menschen, um diesen zu erfüllen. Von daher fühle ich nie zu unwichtig, selbst wenn du 15 Kinder oder Projekte schon gezeugt hast, die zu nichts führten oder nicht nennenswert sind irgendwie oder nicht nennenswert scheinen. Ne? Es kommt dieser eine Moment und den hast du nicht im Griff und den erwartest du auch nicht und ich auch nicht. Aber den benutzt Gott. Ne? Weil er redet durch uns. Also weiter geht's. Enosch lebte 90 Jahre, da zeugte er den Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er den Kenan gezeugt hatte, noch 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit von Enosch betrug 905 Jahre und er starb. Und Kenan lebte 70 Jahre. Da zeugte er Mahalalel. Und Kenan lebte, nachdem er den Mahalalel gezeugt hatte, noch 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit von Kanaans betrug 910 Jahre und er starb. Und Mahalalel lebte 65 Jahre, da zeugte er den Jared. Und Mahalalel lebte, nachdem er den Jared gezeugt hatte, noch 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Zeit Mahalalels betrug 895 Jahre und er starb. Und Jared lebte 126 Jahre, da zeugte er Henoch. Und Jared lebte, nachdem er den Henoch gezeugt hatte, noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Jareds betrug 962 Jahre und er starb. Du kannst immer wieder sehen, das, was Gott gesagt hat, diesen Fluch, du musst sterben, aber auch diesen Segen, du sollst dich vermehren, so der liegt auf den Menschen. Und sie vermehren sich und zeugen Kinder und sie sterben. Den geistlichen Tod, aber hier auch den physischen Tod. Den Adam und Eva im Garten Eden nicht kennengelernt hätten durch den Baum. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch, der wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte. Und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr. Denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Dieser Henoch ist ein ziemlich cooler Typ. In Judas 14. Es gibt mehrere Stellen. Ich will aber nicht alle über Henoch heute durchgehen. Aber in Judas 14 steht, von diesem hat aber auch Henoch, der siebente nach Adam, geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen, unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Also es war ein Prophet, ne? So, und Henoch ist gewandelt, diese 365 Jahre, und hat gelehrt, ne? Hat prophezeit. Er hat vom zweiten Wiederkommen Christus gepredigt, das war seine Predigt. Und das Krasse ist, wenn du dann Henoch ansiehst, er ist der Erste, der entrückt wird, der den Tod nicht sieht, der diesen Fluch, den Gott gegeben hat, der so leben darf, als ob es diesen Fluch überhaupt nicht gibt. Und auch das ist Gnade. Ne? Und ich denke, das hat einen Grund. Bei Henoch, weil Gott diesen Henoch benutzt, als ein Bild für das, was kommt. Ne? Unsere Entrückung der Gemeinde Jesu, bevor die Trübsal anfängt. Ne? so die Wegnahme, ohne den Tod zu sehen, dass das Gericht dann endlich kommen kann. Ne? Und Jesus kommt vom Himmel her mit seinen Boten, mit seinen Heiligen. Ne? Und dann kommt das große Gericht, wenn man Jesus sieht am Himmel. Und wo ich so schön finde, einfach schon im ersten Mose, in den ersten Kapiteln einfach zu sehen, es ging nie um diese erste Welt und um diesen ersten Menschen, sondern es ging immer um das, was noch kommt. Auch diese Sünde und der Sündenfall, auch dieser Fluch, der dadurch kam und die Gottlosigkeit war nötig, so wie ein harter Winter nötig ist, damit im Frühjahr das Obst einfach da ist und die Blüten wachsen und der Birkenkäfer und was auch immer nicht so übermäßig viel ist, so dass die ganze Natur stirbt davon. Genauso war diese, ich nenne es mal Winter, für die Menschheit auch vonnöten. Gott hätte es verhindern können, hat er aber nicht. Ja. Er hätte den Baum weglassen können, überhaupt keinen Stress. Aber das ist eben das Besondere, was Gott nicht erschaffen konnte, war freiwillige Liebe. Weil wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann ist da nicht freiwillig dran. Wenn es keine Versuchung gibt, dann ist da keine Gerechtigkeit. Weil es ist einfach alles gerecht und richtig, aber es geht auch nicht anders. Ne? Und ich finde das so schön zu sehen, einfach das, ne, wieder rückblickend auf das, was ich letztens gesagt habe, was in Jakobus war das, glaube ich, ne, dass Jesus bei der Erschaffung der Welt mit dabei war. Ne? Diese anstelle von jemand anderem, der dann eintritt als Sühnopfer, aber wiederkommt als König. Ne? So dass er dabei war bei der Erschaffung und genau wusste, dieser Weg des Todes, dieser Weg des Kains, der wird da sein und der wird nicht verhindert. Ne? Und wenn ich gucke, diese Ehe Bund mit Gott ist was viel Schöneres als dieser Vater-Kind-Bund. Ne? Der auch herrlich ist. Meine Kinder können sich aber nicht entscheiden, ich bin nun mal der Vater. Ne? Das ist nun mal meine Familie. Die packen jetzt auch nicht die Sachen, gehen in irgendeine andere Familie, klingeln da und sagen, ich möchte lieber bei dir wohnen. Auch wenn Pete gestern gesagt hätte, bei Jan, seinem Freund, ist viel cooler so, der kriegt doch viel mehr Taschengeld und der hat einen E-Scooter und alles mögliche, was auch immer. Ne? So habe ich gesagt, ja, didim. Ne? Dafür kannst du schon dein Essen kochen und deine Stulle selber machen. Ne? Aber Familie kannst du dir nicht aussuchen. Familie hast du. Ja, genauso wie Gemeinde Familie ist, die kannst du dir nicht aussuchen, die ist einfach da und du musst sie nehmen, wie sie ist. Ne? Aber dieser Ehebund, das ist was ganz anderes. Ne? Da werde ich nicht reingepresst oder reingezwungen, sondern das ist eine Sache, die ich aus Freude für mich entscheide. Wo ich mich entscheide, mich jemanden anzuhängen, und zwar solange ich lebe. Ja. Und dass es da nichts anderes gibt, außer diesem Bund zwischen dieser Person und mir. Ja. Von daher bin ich Gott so dankbar, dass er einfach in seiner Liebe, dass er den Menschen noch näher kommen wollte, als einfach nur dass er da ist, und Gott mit ihm Zeit verbringen kann. Und Gottes Herz hat sich nach was viel tieferen und engeren gesehnt. Und seine Liebe wird durch diese Linie von Seth, ganz klar, und durch Christus offenbar. Von daher, hey, sei glücklich und sei dankbar, dass du dazugehörst zu dieser Linie Abrahams. Dass du dazugehörst, durch diese königliche Linie Davids, dass du dazugehörst in diese Liebe Gottes, Jesus Christus, dass du eingefropft bist in diesen Baum einfach aus Liebe und aus Gnade, ja. Dass du nicht unwichtig bist, sondern dass du bestimmt bist und berufen und erwählt. Egal wie nichtig und wie klein dein Leben auch scheint oder deine Persönlichkeit, du bist in dieser wichtigen Linie mit drinne und dein Name wird genannt im Buch des Lebens. Wir sind nicht vergessen und wir sind nicht übersehen. Und eine Sache wollte ich in Hebräer 11 ich es finde. Gut. Hebräer 11, Vers 5 ist diese Liste der Glaubenshelden, diese Wolke der Zeugen. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und das ist was ganz Besonderes. So ein, das, was Henoch da erleben durfte von seiner Geburt an, so ein rausgerissen von all dem, was alle Menschen dort so bestimmt. So ein, er wandelt einfach mit Gott. So ganz natürlich und ganz nah. Er hört Gott und er erlebt Gott und er gibt weiter von Gott. So ein ersten Licht und wird entrückt vor der Sintflut. Bevor Noah in die Arche steigt und die alte Welt vergeht durch das Wasser. Ja. Und das ist eine Sache, worauf ich halt auch warte. Es kommt dieses neue Gericht über die Welt und über alle Menschen, die hier drauf sind, die Trübsal. Und ich bin Gott dankbar. Und ich weiß nicht, wie man das anders lesen und glauben kann. Aber ich bin so dankbar, dass, falls ich rankomme und die Trübsal beginnt und ich noch lebe, dass ich nicht in diese Flut rein muss. So, und in dieses Gericht, sondern dass ich in diese Arche darf, in meinen Christus, so, und dass ich gerettet werde. Durch diese Trübsal hindurch. Jesus sagt, bittet darum, dass du würdig befunden wirst, diesem allen zu entfliehen, was über den ganzen Erdkreis dann kommt. Das ist eine Sache, worauf ich mich freue. Ich habe keine Angst vor der Trübsal, sondern ich habe Freude darauf, weil ich weiß, ich werde es überhaupt nicht mitkriegen. Zip, weg. Und dann kommen die 7 Jahre und dann zip, kommen wir wieder, um 1000 Jahre zu richten. So ein und das ist Gnade. Ne? Und ich bin Gott so dankbar, dass ich ein Leben führen darf wie Henoch. So ein, dass ich keine Angst haben muss vorm Fluch. Dass ich keine Angst haben muss vom Tod und vor der Sünde. Dass ich mich nicht fürchten muss vor dem, was Gott vorhergesagt hat, was kommen muss, weil er gerecht ist und ein Richter. So ein, dass es irgendwie ist, als ob ich mit dem überhaupt nichts mehr zu tun habe. Und das allein durch meinen Christus. Ne? Und Henoch wandelte mit Gott und dann war er nicht mehr. Und Methuselah lebte 187 Jahre, da zeugte er den Lamech. Und Methuselah lebte, nachdem er den Lamech gezeugt hatte, noch 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Methuselahs betrug 969 Jahre und er starb. Und Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn. Und er gebar ihm, und er gab ihm den Namen Noah. Indem er sprach, der wird uns trösten über unsere Arbeit und unsere Mühe und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er den Noah gezeugt hatte, noch 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter und die ganze Lebenszeit von Lamech betrug 777 Jahre und er starb. Und Noah war etwa 500 Jahre alt. Da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. So. Es ist jetzt schon eine ganz schöne Zeit vergangen. Ne? Als Lamech stirbt, stirbt auch Adam. So, wenn man hier die Rechnung durchgeht mit den Zahlen. So, also hat Adam all diese Söhne und Töchter und die Enkel und Urenkel und Urenkel und was auch immer so, und hatte alle miterlebt und mitgesehen, mitgeformt. Wir haben gesehen, bei Adam damals fingen sie an, Gott zu suchen. Also die hatten einen schönen Gottesdienst, haben sich ausgetauscht. Dann waren die Prediger da mit drin, wie Henoch zum Beispiel oder Noah, der auch gepredigt hat so hat gepredigt. Ne? Die Welt wurde langsam voller mit Menschen, ne? Weil auch Kain und seine Linie waren fleißig dabei. Ne? Weißt du, du kannst trotzdem sehen, in diesem ganzen Wirrwarr so ein, ist diese ruhige Linie mit drinne, so ein, wo Gott sagt, meine Rettung kommt. Ich bin bei euch alle Tage. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Göttersöhne, es wird in fast allen Übersetzungen mit Engelwesen übersetzt, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich von allen jene zur Frau, die ihnen gefiel. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Göttersöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmt gewesen sind. Das findet man mehrmals, wo es ein bisschen tiefer geht. Im Jakobus steht was und im ich vergessen, ich habe es heute gelesen, aber so egal. Ne? Aber da siehst du einmal, dass Engel auch Trieb haben und sexuelles Begehren, also haben die, vermehren die sich auch da, wo sie leben. Ne? So ein, aber du siehst halt so ein, dass sie gegen den Plan Gottes, so ein, gegen seine Ordnung verstoßen. Ne? Gott hat gesagt, Mann, eine Frau. Und fertig. Aber hier ist die Sünde nicht nur und die Gottlosigkeit nicht nur aktiv bei den Menschen, sondern auch bei den Engeln, die Gott den Rücken gekehrt haben, so wie Kain. Ne? Die gefallenen Engeln, die Dämonen. So, und doch sie sind getrieben in ihren Lüsten und Sünden. Ne? Und ich kann mir echt gut vorstellen, so dass diese Helden, die so berühmt sind, so ein, das ist schon damals, wie es in der Antike oder so, diese Halbgötter, ne? Diese Geschichten, so ein, dass es schon Menschen waren, die da rauskamen, ne? Goliath war auch einer aus der Linie, so ein, dass die schon übernatürliche Fähigkeiten hatten, zum Teil, ne? So ein, dass diese Geschichten irgendwoher auch auf eine Wahrheit beruhen, ne? So ein, das ist diese, wie es hier heißt, Helden. So, ne, heute wären es Superheroes oder was auch immer. So, aber dass diese Geschichten schon auf eine Wahrheit beruhen und dass es damals schon krass herging. Ne? Es gab ja auch diese feuerspeienden Drachen, der im Hiob steht. So, ne, und andere Riesenwesen, so wie der Leviathan, ne, so, die wir uns heute überhaupt nicht vorstellen können, die es nur in Godzilla-Videos oder sonst wo gibt. So, ne, aber all das war anscheinend schon real, ne? Und ist nicht nur aus dem menschlichen Hirngespinst her. Ne? War natürlich anders, denke ich, als bei Hollywood beschrieben ist und als wir das da sehen. So, ne? Aber es war eine krasse Zeit hier und eine Perversion, die hier vorgeht. Ne? Dass da Mischwesen entstehen und auch, dass Gott das zulässt. Ne? Ich bin froh, dass er dann irgendwann gesagt hat, so, und jetzt dürfte das nicht mehr. Aber er hat es trotzdem bis dahin zugelassen. Und das muss einen Grund haben. Und wenn hier steht, die Helden, dann waren sie anscheinend nicht unbedingt dämonisch, satanisch, böse in ihren Werken, sondern waren anscheinend hilfreich für die Menschen, die gelebt haben. Vielleicht haben sie große Dinos bezwungen oder was auch immer, ich weiß es nicht. So ein, ne? Hab einmal diesen Mose-Film gesehen, ich fand die Idee da ziemlich interessant, so dass diese Riesen, die auch da waren, Hiob mit geholfen haben, ne? So die Bäume rausreißen, hingeben und was auch immer. Ist ja wurscht. aber auch die Pyramiden, die gebaut sind und wo man sich fragt, wie und was. Ich kann mir auch vorstellen, dass in der Zeit diese Riesen halt noch da waren, ne? Und mitgemacht haben. Aber das ist alles Science Fiction, mir macht das Spaß, darüber nachzudenken, aber es ist halt ja nicht mehr als Geschichte. Aber dennoch ist dieses Mystische hier trotzdem da gewesen. Ja. Man kann es nicht leugnen. Ich bin dankbar, dass Gott das uns alles weggenommen hat, irgendwie. Ja, stell mir vor, hier wurde immer noch irgendwas Feuerspeiendes oder so ein Leviathan rumdüsen, hätten wir überhaupt keine Chance, oder irgendwelche Riesen, so wie Goliath, die hier dominieren, oder irgendwelche übermenschlichen Menschen, die irgendwas tun und bewegen, oder wie Samson Kraft haben, übernatürlich, ne? Bin froh, dass die Zeit vorbei ist. Obwohl, ich wäre echt gern da gewesen jetzt. Also ich würde das Video gucke ich mir auf jeden Fall an im Himmel. Das interessiert mich schon. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn. Du kannst hier sitzen, aber nicht rummeckern, okay? Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Das ist der Weg Kains, der gottlose Weg. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr wächst der Mensch nicht nur in Erkenntnis und in Möglichkeiten und in Vielfalt. Überleg mal, wenn du 1000 Jahre lebst und du hast nur ein Hobby, wie gut du in 1000 Jahren wärst, weil du dich ja immer weiterentwickelst als Mensch und dazulernst. Ne? Aber genauso ist auch die Sünde und die Bosheit und die Verdorbenheit im Herzen halt gewachsen mit dem Menschen, je älter er wurde und wurde weitergegeben an den Nächsten. Ne? Und ich bin dankbar, dass diese Flut irgendwie kam, weil Gott reut es ja so sehr und hat gesagt, es geht nicht mehr weiter, ansonsten wird die Sünde zu groß, das Maß ist voll. Ne? Und das ist dieser Fluch, den wir Christen halt auch akzeptieren müssen, wo viele Christen irgendwie ein Problem mit haben, dass sie irgendwie davon ausgehen, es ist auch was Gutes im Menschen. Menschen sind von Natur her gut. Nur durch die Umstände werden sie böse. Habe ich hier in den Runden auch schon gehört. Oder wir sind fähig, den Menschen besser zu machen. Das sind so die Ansätze von Psychologie und Philosophie oft. Aber das Herz sieht Gott an und er sieht das Herz und ist deswegen betrübt. Er ist traurig darüber, weil es gibt keinen Ausweg in dem Sinne. Es ist einfach böse. Und es trägt sich nach außen hin. Aber selbst wenn da keine Taten wäre, er sieht halt das Herz, das von Grund auf halt einfach nur gefallen ist. Ja. Und auch in dem Bereich können wir dankbar sein, dass Gott uns diesen anderen Weg geschenkt hat. Ja. Ein Herz zu bekommen, das weich ist wieder. Und das geformt wird, das gereinigt wird. Das wie ein Ackerboden ist und sauber sein kann. Mich bewegt das immer zu sehen. Ne, wie hier, ich meine, Gott reut, dass er den Menschen gemacht hat. Ne, ich meine, das überrascht ihn ja nicht. Und das hat er ja alles gewusst und gesehen. Aber ich kenne das auch in manchen Bereichen, wo ich sage, das ist jetzt dran und das muss ich machen, wo ich dann im Endeffekt drinne sitze, manchmal während ich das tue und sage, oh, hätte ich bloß nicht angefangen. Ja. Aber was mich so bewegt, ist halt zu sehen, dass Gottes Herz halt traurig ist darüber. Ist nicht wütend oder zornig oder bitter oder überhoben oder was auch immer oder nimmt Abstand und ignoriert oder schiebt es beiseite und vernichtet es einfach, damit das nicht mehr sehen muss, sondern er sitzt dabei und beobachtet, ohne einzugreifen, und er ist einfach nur traurig. So wie Jesus, der durch die Masse geht und die Menschen anguckt und nicht arm und reich und schön und hässlich sieht, und Splitter und Balken und was auch immer, sondern er sieht in die Menschen und er sieht, die sind einfach nur allein. Ohne jemanden, der sie anleitet. Ohne jemanden, der sich um sie kümmert. Es sind Schafe, die sich selbst versorgen müssen. Und das geht in die Hose. So, na, das ist sein Herz. So, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und das ist eben dieser Punkt, so den man nicht verstehen oder als Mensch nicht so richtig nachvollziehen kann, weil bei der Erschaffung wusste er, was passiert. Und er wusste, dass er einen neuen Himmel und neue Erde machen wird. Christus war dabei und wusste, er wird Gerechtigkeit bringen wieder und diesen Fluch brechen. So ein, aber das ist eben der Punkt. Ne? Die Leute sagen immer, ja, wo ist denn Gott? Guck mal, wie viel Ungerechtigkeit hier ist. Oder wie Kinder missbraucht werden. Oder die Kriege und Hungersnöte. Oder guck mal, die Reichen werden reicher in solchen Zeiten und die Armen so noch ärmer. So ein, das ist ungerecht. Wo ist denn Gott? Ne? Das ist aber das, was wir halt nicht vergessen dürfen, was der Mensch einfach nicht in seinen Kopf kriegt, ist, Gott sitzt dabei und er guckt zu. Und ihm gefällt das nicht und er ist traurig darüber. Er weint, steht im Jesaja. Er beobachtet die Menschen und er versucht zu segnen. Und er segnet auch und hat einen Weg. Aber dennoch ist er betrübt über jede Seele, die sich gegen ihn entscheidet. Und Gottes Herz ist, dass niemand verloren geht. Das ist sein Wille. Aber seine Hände sind gebunden, weil es nicht freiwillig wäre. Ja. Weil der Mensch böse ist und weil der Mensch gottlos ist. Und er sucht mit seinen Augen nach nur einem Menschen, der nach ihm fragt, steht in der Bibel. Er weiß, wer nach ihm fragt. Aber trotzdem, Gott ist halt auch, ne, wir sind ihm ähnlich. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich will Gott nicht vermenschlichen, aber wir sind ihm ähnlich. Und auch er, und das kannst du sehen, hat Gefühle, ne, wir können den Heiligen Geist betrüben, so durch unsere Gottlosigkeit. So, ne, aber auch er fühlt, und auch er ist mehr als nur ein Gesetzesbuch und eine Gerechtigkeit und ein Richter. Ne, sondern er ist da, und auch sein Herz schmerzt. Und das ist eine Sache, die mir sehr gefällt. Dass er mitfühlen kann, wie ich mich fühle in bestimmten Situationen. Dass es ihm nicht egal ist, ob mir Ungerechtigkeit passiert oder nicht, oder meinem Nächsten Ungerechtigkeit passiert. Dass er sich freut, wenn jemandem Gerechtigkeit passiert und Barmherzigkeit geübt wird. Dass es sein Wunsch ist und sein Herz ist. Dass er sich freut und da eine Party ist im Himmel, wenn sich jemand bekehrt zu ihm und gottesfürchtig wird. Dass ihm das nicht egal ist oder nur ein Mensch mehr. Sondern es ist nicht eine Zahl für ihn, sondern es ist, diese Seele ist gewonnen. Ne? Es ist ein persönlicher und naher Gott, und es war schon immer. Und die ihm geglaubt haben, durften es erfahren. Unabhängig vom Fluch, von Christus oder sonst was. Ne? Er hat schon immer sich Menschen erwählt, durch die er gesprochen hat. Und gesagt hat, hey, das wird ein Ende haben. Weil ich das will, dass das ein Ende hat. Ne? Und ja, wir sehen die Zeiten und manche Christen, die reifer werden in ihrem Blick oder mehr Liebe bekommen für die Gerechtigkeit und die Reinheit und die Heiligung, kriegen mehr und mehr sehen, wie hässlich die Unheiligkeit ist und das Böse. Wie hässlich und abartig und unnatürlich das ist, diese Ungerechtigkeit oder diese Selbstsucht, wo keine Nächstenliebe herrscht, sondern wie das einfach alles wie negativ, wie das einfach verdreht ist zu dem, was man so sieht. Ich gehe in die Natur und es ist einfach eine Harmonie da und ein Friede. Und klar wird ein Huhn noch gefressen vom Fuchs oder was auch immer, aber das war ja nicht immer so. Aber im Allgemeinen ist trotzdem, obwohl es Räuber und Gejagte gibt, so ein, ist da eine Harmonie drin in einem. Und alles ist symbiotisch miteinander. Ne? So wie wir jetzt wissen, wenn die Bienen sterben, dann haben die Natur ein Riesenproblem und wir dann auch. Ne? So ein, und dass wir uns auch die Mücken nicht wegdenken dürfen, ne? Weil die ernähren echt viele Vögel und Fledermäuse und Spinnen und was auch immer so ein, da rumkreucht und fliegt. So ein, ja. Und doch sitzt du da und er sagt, oh, das muss aufhören, das muss gerichtet werden. Ne? Und ja, bin ich auch so dankbar, ne, dass diese Sündflut hier ist ja nur ein Bild für das, was noch kommt. Ne? So ein, für das Gericht, das wirklich dann kommt. Über den Erdboden, den Menschen, das Vieh und das Gewürm und die Vögel. Auch über die Stanne und alles. So ein, weil alles einfach krank geworden ist. Ja. Und alles durcheinander ist. Weil Gott das alles traurig macht. So ein, und weil es ihm gereut, so ein, dass seine Harmonie nicht angenommen wurde. Von daher danke ich dir, dass ja, dass du wieder gesund machst. Das ist wie so ein Krebsgeschwür und keine Therapie hilft. Und so musst du diese Erde und alles, was hier lebt und alles, was drumherum ist, wegnehmen und alles neu machen. Und ich danke dir dafür, dass du einen neuen Körper schenkst, auch dieser Welt hier. Und dass wir uns nicht sorgen müssen. Weil wir wollen uns nicht ärgern über die Ungerechtigkeit so, und über die hässlichen Dinge, ja, die uns traurig machen. Sondern wir wollen mit Freude drauf gucken, so auf ja, den Weg Henoch, den wir gehen, ja, deine Gemeinde. So, mit Freude gucken, dass diese Ungerechtigkeit aufhören wird. So wie du es nur bis zu einem bestimmten Maß zulässt. Ja. Ich freue mich auf diese neue Welt. Ja. Auf diese neue Gemeinschaft mit dir, ja, wo der Bund noch so viel inniger ist, als er damals war. Ja, ich bitte dich, dass wir Licht sind und Zeugen, dass du uns Glauben schenkst und Mut und Barmherzigkeit, dass wir laut sind und warnend sind, so für die Menschen um uns herum. So, die wie Babel irgendwie das Gericht wegsprechen, ja, und sagen, es wird nicht regnen. Es wird immer so weitergehen. Ich bitte dich, dass du uns Glauben schenkst, jeden Tag aufs Neue. So, und dass du unser Herz durchforscht. So, ja, dass wir nicht in den Glauben kommen, dass wir zu unwichtig sind oder nicht benutzt werden von dir. Ja, wir wissen, dass jetzt endlich was Gutes wohnt in unserem Herzen, das bist du. Und so bitte, nimm uns auch als Werkzeug, als Banner, denn das Gericht wird kommen. Und jeder Mensch wird sich beugen vor dir, auch Ralf. Ja, bitte komm bald her. Es tut mir leid, dass wir dich manchmal traurig machen. Das ist was, was irgendwie besonders schmerzt. Dann, das hast du nicht verdient. Bitte segne auch die Zeit jetzt noch zusammen. Ja. Ich danke, dass wir beide Gottesdienst haben dürfen. Bitte füg du zusammen, was zusammengehört. Ich danke, dass unser Name geschrieben steht im Buch des Lebens und dass unser Name nicht unwichtig ist, sondern jeder einzelne Bedeutung hat. Also pass auch auf unsere Herzen auf, denn oft vergessen wir die einzelne Person und sehen nur Zahlen. Amen. Hast du noch was gefunden zu dem Namen?
Ich muss richtig die Woche noch hinkriegen, bitte.